dadurch, dass wir auf der einen Seite Unternehmer, auf der anderen Seite auch Content Creator sind, weil wir natürlich als Content-Marke gewachsen sind, stehst du da auf den gleichen, vor den gleichen Herausforderungen wie die meisten Content-Creator, dass du dann mal irgendwie absolute Content-Flauten hast, dass du gleichzeitig dann aber ein Sommerloch als Unternehmer hast, obwohl vielleicht der Content gerade gut funktioniert. Hm. Und dann kam, also ich sag mal so, die meisten Herausforderungen sind jetzt rückblickend nicht so groß gewesen. Wenn ich jetzt die aktuellen Herausforderungen betrachte, wirken die natürlich wesentlich größer. Ist immer die Frage, wie man das rückblickend überhaupt bewerten kann. Aber ab einem gewissen Punkt kommen natürlich die ganzen unternehmerischen Herausforderungen auf einen zu, mal irgendwie da eine vernünftige Planung zu machen, vernünftig das ganze Thema Buchhaltung in den Griff zu kriegen, die Conversion Rate im Shop in den Griff zu kriegen, als Two-Man-Show irgendwie alle Marketing Fronten zu bekämpfen.
Der Pushfire-Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.
Herzlich willkommen beim neuen Pushfire-Podcast, dem Podcast rund um das Thema Marketing in der jungen Zielgruppe und wie man diese Zielgruppe verflixt nochmal in der Welt von 2023 überhaupt noch nachhaltig erreicht. Und heute habe ich einen ganz besonderen Podcast-Gast hier im digitalen Studio, auf den ich mich besonders gefreut habe, weil das ist im Prinzip die allererste Ausgabe in all den Jahren mit einem Experten rund um das Thema E-Commerce. Und E-Commerce wissen wir alle, insbesondere in dieser Zielgruppe, und jetzt kommt noch der magische Schlüssel dazu, besonders nochmal zu dem bei den Gamern, ist ein Thema für sich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute kompetente Unterstützung und einen tollen Gast über den lieben Kollegen Nils vermittelt bekommen habe, nämlich den Christoph Jugel, den Co-Founder von Nifter, einer Gaming-Brand. Bevor wir da zu viel vorwegnehmen, Christoph, sei doch so gut, stell dich einfach mal selber kurz vor.
Ja, also erstmal herzlichen Dank fürs Intro und für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich stelle mich natürlich gern kurz vor. Christoph, 27, habe vor, mittlerweile sind es fast 3 Jahre oder sind schon 3 Jahre, Nifter mit meinem ältesten, längsten, besten Schulfreund gegründet. Wir hatten vorher eine E-Sports-Organisation, waren da gemeinsam im E-Sports unterwegs und hatten dann irgendwann die Idee, weil wir hier und da immer mal E-Commerce auch im Kopf hatten, das einfach zu verknüpfen. Und bei mir ging das dann während des Masterstudiums Informatik los. Alex war schon im Beruf nach seinem dualen Studium. Und dann wurde da aus so einem, naja, man kann es fast Corona-Projekt nennen, wurde dann auf einmal der Hauptberuf. Und inzwischen sind wir jetzt ordentlich am Wachsen. Alles nimmt immer mehr Form an und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Weg.
Absolut. Und den wollen wir uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer für die Zuhörerinnen anhören und anschauen. Vielleicht mal vorweg, so ein bisschen hat man natürlich schon zwischen den Zeilen rausgehört, warum du dich oder ihr euch für die Gaming-Industrie und auch das Thema Gaming-Hardware entschieden habt. Ihr hättet ja auch alles andere machen können in der Zeit. War das schon so, dass ihr da einen gewissen Heimvorteil drin gesehen habt, weil ihr euch da schon wohlfühltet und daher kamt aus dem E-Sports? Ich glaube, da gab es ja noch ein bisschen mehr im Background. Und will ja nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, einer von euch war ja auch Influencer selber oder ich glaube auch selber Athlet. Vielleicht
E-Sportler.
E-Sportler, ja.
Alex, ja, genau.
War das einer der Gründe dafür, warum ihr in diesen Markt rein wolltet?
Auf jeden Fall, ja. Also wir hatten das ja quasi mit diesen, also die E-Sports-Organisation war ja auch so ein Versuch der Selbstständigkeit oder war auf jeden Fall ein Projekt, wo man natürlich irgendwie einen gewissen Fortschritt erreichen wollte. Und auch das war schon in einem Feld gewählt, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns ja generell im Gaming, man sagt immer ja, Leidenschaft, aber am Ende des Tages ist es eine Leidenschaft, die wir da zu einem Beruf gemacht haben. Und ich denke auch, dass es ein Heimvorteil ist. Natürlich, wenn man irgendwie sich grundsätzlich mit dem Thema E-Commerce auseinandersetzt, sind ja immer irgendwie diese, also damals waren es die ganzen Watch-Brands und Schmuck und Frauen als Zielgruppe und so, das wird ja immer gepredigt. Wir dachten aber, dass es für uns wesentlich sexier ist, wenn wir Produkte nehmen, die wir wirklich auch in einer gewissen Art und Weise verkörpern können, für die wir stehen können. Und das war da der Aufhänger auf jeden Fall für. Ich glaube auch, dass es ein Vorteil ist, ja.
Mhm. Jetzt wart ihr ja vorher noch nicht in irgendeiner Form tätig als Online-Händler oder hattet selber irgendwie einen eigenen Marktplatz. Wenn ihr jetzt so zurückblickst, die letzten 3 Jahre, wie habt ihr für euch den Markteintritt erschlossen als Marke Nifter? Und was sind eigentlich eure Strategien, um zu wachsen?
Also zuerst, zu 1000% stimmt es nicht. Wir hatten vorher mal ein Mini-E-Commerce-Projekt, da ist tatsächlich aber nie kein einziger Verkauf geflossen, aber die Website stand. Und wir hatten vorher beide, weil das war ja auch so 2012, 2013, so ein Ding, mal Affiliate-Pages aufgebaut. Also so die Grundkenntnis davon, wie macht man denn jetzt eine Website, über die dann auch eventuell gekauft werden soll, war da. Das war auf jeden Fall auch ein riesiger Vorteil, auch so ein bisschen die IT-Kenntnis, dass man versteht, wie das alles funktioniert. Wir hatten auch über die E-Sports-Organisation schon mal Ware geordert von Produzenten. Insofern war da auf jeden Fall Gott sei Dank irgendwie an ein paar Ecken und Enden so ein minimales Vorwissen da. Und dann ging der Markteintritt am Anfang natürlich super schleppend. Wir haben uns das viel leichter vorgestellt, weil wir dachten, ja, wir haben jetzt die Produkte, die sind gut und das realisiert der Markt dann auch. Und so ist es natürlich nicht. Über Facebook, da ist eigentlich das Budget geschmolzen, ohne dass was passiert ist. Und dann hatten wir das riesige Glück, dass wir TikTok für uns entdeckt haben und waren da, glaube ich, irgendwie so einen der ersten deutschen Unternehmen, Marken, hatten da uns am Vorbild von einer irischen jungen Studentin, die ihre Athletic Wear Brand da vermarktet hat, haben wir einfach mal so ein Introduction Video gemacht, haben wir uns so eine kleine Challenge gesetzt, als es irgendwie nach 2 Monaten Facebook Werbung noch nicht so wirklich lief, und haben gesagt, komm, wir machen jetzt mal die Challenge, bevor wir uns zu sehr in das Thema reinstürzen, macht jeder mal ein Video, wir gucken, der Gewinner kriegt irgendwie ein Essen oder so, wird nie eingelöst, und da hatten wir als Glück, dass das eine Video ziemlich viral gegangen ist mit 250.000 Aufrufen, und das war tatsächlich unser Markteintritt. Also wurden wir zum ersten Mal erkannt, da hatten wir zum ersten Mal Website-Traffic, zum ersten Mal wurde darüber geredet bei auch auf der Plattform, aber Leute, die sich mit Peripherals auseinandersetzen. Und dann haben wir auch das erste Mal irgendwie ein Feedback bekommen. Was finden die Leute cool, was finden die nicht so cool, was würden sie sich noch wünschen? Und von dort ausgehend war dann die Challenge, den Product-Market-Fit zu finden, weil ich würde sagen, wir hatten zuerst den Market und dann das Product. Also wir hatten irgendwie erst die Brand und dann mit den Mauspads und jetzt der neueren Tastatur hat sich da eigentlich erst der Kreis geschlossen. Und für uns war dann ganz klar, wir wollen uns nicht abhängig von einer Plattform machen. Wir wollen den Fokus darauf setzen, auf TikTok weiter zu wachsen, aber wir wissen, wie viel Gaming auf allen anderen Plattformen ist und wie schwierig das teilweise auch zu erreichen. Und deswegen haben wir Mitte letzten Jahres dann gesagt, okay, lass uns mal das Thema Meta inzwischen, ja, lass uns Facebook, Instagram nochmal in Angriff nehmen, mehr auf Twitch-Influencer zugehen, Events mitnehmen, wir waren ja dieses Jahr jetzt zum ersten Mal auf der Gamescom, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen.
Unbedingt.
Aber dass wir eben auch irgendwie offline unterwegs sind, um da irgendwie überall so ein bisschen das Branding zu streuen, überall so ein bisschen die Leute zu erreichen und auch die unterschiedlichsten Zielgruppen kennenzulernen, weil tatsächlich ist der Trend, dass, keine Ahnung, Mäuse nur noch 50 Gramm wiegen, der ist bei den Ü35-Gamern auf der Dreamhack nicht angekommen. Die haben ganz andere Wünsche. Nein, das ist ja vernünftig. Die wollen was denen einfach gut in der Hand liegt und da nicht irgendwelche Marketing-Superlative jagen. Insofern, worauf ich hinaus wollte, dass es unterschiedlichste Anforderungsprofile gibt und dass es auch spannend ist, da von denen allen Feedback und Input zu bekommen.
Ja, jetzt hast du ja schon eigentlich so ein Stück weit euer Erfolgsrezept ja schon offenbart, dass das Tor zu eurer Community, zu euren Konsumenten quasi direkt zu wählen über Social Media und dass, ich sag mal, das eben auch in der Gänze, in der Masse, das ist ja auch am Ende des Tages, muss das ja irgendwie auch auf Traffic kommen, dass das funktioniert, finde ich wunderbar. Und jetzt müssen wir kurz mal so über das Thema Zielgruppensegmentierung und Kundensegmentierung sprechen, weil der Gaming-Markt per se ist ja erstmal riesig, wenn man von außen drauf schaut. Ich glaube, wir sprechen global von 38, rund 40% Weltbevölkerungsanteil, die aktiv zocken. Und damit meine ich täglich 1 Stunde pro Tag, wenn man das auf Deutschland unterbricht. sich könnte man jetzt erstmal sagen, boah, super, habt ihr ja einen gigantisch großen Markt mit wahrscheinlich so circa 35 Millionen potenziellen Kunden. Die Realität ist aber ja, dass sich das auf die verschiedenen Plattformen stark unterteilt und ein Großteil eben halt Mobile und sicherlich irgendwie auch PlayStation, Xbox und Co., also die Konsolenfraktion auch sicherlich mit abdeckt. Und wenn man sich eure Peripherals anschaut, Mousepads, Keyboards, sehe ich in erster Stelle, es gibt auch Armsleeves und Co. Korrigiere mich, wenn ich da was falsch wiedergebe, aber sehe ich natürlich schon sehr stark den PC-User im Fokus. Und mit Gamescom, das geht sicherlich in alle Richtungen und in den Twitch-Streamer nochmal deutlich stärker zu sehen, geht ihr ja schon ganz bewusst immer auf diese Zielgruppe rein. Wie groß ist dieser Markt tatsächlich für euch? Von potenziellen Kunden.
Ja, ich sag's mal so, wir haben uns wenig daran orientiert, wie groß der Markt am Ende des Tages für uns ist, weil er definitiv groß genug ist. Mhm. Unternehmen wie Razer, Logitech und so weiter, die schöpfen den ja voll und ganz aus. Insofern ist für uns da gar nicht die Frage gewesen, ist der Markt groß genug, hat er genug zu bieten, sondern eher, was bewegt sich in dem Markt, wo wir sagen können, da schaffen wir es uns zu positionieren. Das war für uns immer viel, viel eher die Fragestellung. Mhm. Wir haben beide jetzt nicht diesen Ultra-BWL-Hintergrund, dass wir da so strategisch gerade am Anfang rangegangen sind. Das war eigentlich immer erstmal ein Machen. Und wir sind tatsächlich gerade so, was Mousepads angeht, in der Evaluation so ein bisschen, um zu gucken, was ist möglich, weil das natürlich eine ganz wichtige Frage ist in der Art und Weise, wie wir die strategischen Ziele die nächsten Jahre auslegen. Aber um es realistisch zu betrachten, sind wir da auch noch nicht an dem Punkt, wo wir in irgendeinem Cap sind und der Markt wächst. Ich glaube, dass wir mit den Produkten, die wir haben, beispielsweise Mousepads, nicht nur für Hardcore-Gamer interessant sind. Das ist wir kriegen immer mehr Leute aus, die einfach ihr Home-Setup im Homeoffice verschönern wollen. Und dann wird der ja nochmal wesentlich größer, der Zielmarkt. Mhm. Und haben jetzt mit einem upcoming Produkt wie einem Headset auch die Überlappung zu den Konsolen-Gamern. Mhm. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man auch spielen kann, um seinen Markt da zu vergrößern. Und wir sind ja auch noch rein Dach unterwegs. Mhm. Also auch das ist ja nochmal ein riesiger Hebel.
Spannend. Danke für die Einblicke. Da müssen wir direkt über das Product Development sprechen bei euch. Die Innovationskraft von Nifta. Du hast es eben schon gesagt, da kommt jetzt demnächst auch nochmal ein Produkt, was ein bisschen breiter in der Zielgruppe eben halt positionierbar ist. Generell würde mich dabei natürlich interessieren, wie geht ihr überhaupt so vor, wenn ihr neue Produkte auf den Markt bringen wollt? Was sind die Merkmale der Innovation von euren Produkten? Was unterscheidet zum Beispiel eure Mousepads von anderen Mousepads?
Ja, für uns war eigentlich von Anfang an klar, weil wir zum einen diesen E-Sports-Background haben, zum anderen das auch ins Branding mit aufgenommen haben, dass die Performance im Vordergrund stehen muss. Aus unserer Sicht, das ist das, was wir claimen, Produkte sein, mit denen auf dem höchsten Level performt werden kann. Das ist erstmal eine relativ allgemeine Aussage, aber das ist das Statement, das wir setzen wollen, woran wir uns dann eben auch messen wollen, holen uns da viel Feedback ein, haben ja da inzwischen auch ein ganz gutes Netzwerk, entweder durch alte Kontakte noch oder durch Sponsorings. Gleichzeitig ist es was, worauf wir extrem viel Wert legen, dass die Produkte ein ästhetisches Design haben. Und es fängt bei den Mousepads eben bei Designs an, geht aber für mich auch in sowas wie die Haptik, die Akustik von der Tastatur, dass die sich gut anfühlt, und haben jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren da gemerkt, dass es uns schon extrem Spaß macht, im Enthusiastenmarkt zu schauen, was funktioniert und die Trends mit aufzugreifen, weil das sind dann eigentlich die wirklich spannenden Projekte beim Keyboard dann mal zu sehen, wie ist der Unterschied. Unsere zwei Keyboards, die erste Generation, die zweite Generation waren vom Grundaufbau sehr ähnlich, optisch sehr ähnlich. Mhm. Aber dadurch, dass wir beim zweiten eben das Feedback aufgenommen haben von den Reviewern, die wirklich deep drin sind, gesagt haben, achtet drauf, dass euer nächstes Modell dann eine gute Akustik, gutes Foaming, vielleicht pre-looped Switches hat, dass wir solche Aspekte aufgenommen haben. Dadurch allein ist es wesentlich besser angekommen. Wir merken das in vielen Belangen, dass eben dieses Tor zur Community, das du angesprochen hast, das muss eben in beide Richtungen funktionieren. Mhm. Und dann wird es auch honoriert. Und um vielleicht noch auf einen anderen Aspekt einzugehen, gerade als kleine Marke ist es extrem schwierig, seinen Fingerabdruck auf Produktentwicklung zu hinterlassen. Weil du stehst mit vielen Fabriken im Kontakt und bist eigentlich nicht in der Lage, ein komplett eigenes Modell zu stemmen, sondern du musst dann mit dem arbeiten, was dir angeboten wird, kannst du das natürlich konfigurieren etc. Und da kommen wir jetzt so im letzten Jahr immer mehr an Punkte, wo wir dann wirklich unseren Stempel draufdrücken können und dann macht es auch noch mal mehr Spaß, absolut.
Mhm, verstehe ich total. Eine gewisse Schallmauer oder Treppenstufe zu erklimmen, um dann mehr Einfluss zu gewinnen, auch bei solchen Themen, wird eure Innovationskraft ja nur noch weiter beflügeln. Und das klingt ja immer so trivial, ne? Hör auf die Community, hör auf die Leute, was die dir sagen. Aber am Ende des Tages macht das mal irgendwie bei dem TikTok-Channel von, ich glaube, 500.000 Follower habt ihr aktuell. Und das ist ja nicht nur einer, auf dem ihr unterwegs seid, sondern euer Media-Mix und euer Vertriebsmix. Der ist ja viel komplexer. Du hast es eben schon angesprochen. Gamescom, Sponsorings, Teams, etc. pp. Magst du uns da mal einen Einblick geben, wie so, ich sag mal, von der Gewichtung her euer Marketing-Mix aussieht aktuell?
Mhm. Also, wie gesagt, der meiste Fokus liegt auf TikTok. Vom Ad-Spend, aber auch von dem, was wir reinstecken an Content, weil wir natürlich auch diesen TikTok-Content gut wiederverwenden können als Reel, als YouTube-Shorts. Da sind, obwohl sie gleichen Videos sind, die Performances so unterschiedlich, was ganz witzig ist und auch immer wieder frustrierend, weil YouTube-Shorts für uns tatsächlich noch nicht so wirklich funktioniert und Reels immer besser. Der Account ist ziemlich gut gewachsen. Im letzten Vierteljahr haben wir, glaube ich, 30.000, 40.000 Follower gewonnen. Nee, 30.000 auf Instagram. Mhm, und das wird auch immer wichtiger für uns. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir dann beispielsweise jetzt aus der E-Commerce-Sicht die Post-Purchase-Survey angucke, also im Nachgang nach einer Bestellung eine Umfrage, woher die Leute uns denn kennen, dann fallen uns auch andere Punkte auf. Also die höchste Gewichtung ist da bei TikTok, ganz klar. Aber sowas wie Empfehlungen, Influencer wird immer wichtiger, obwohl wir das beispielsweise in den Influencer-Dashboards gar nicht immer tracken können. Und ich denke, der Media-Mix ist deswegen so wichtig, weil die Leute geben dann vielleicht an, ja, ich kenne euch von TikTok, aber vielleicht hatten sie die meisten Touchpoints da über die Instagram-Stories. Mhm. Also die Customer Journey bei uns 100% aufzudröseln, ist ziemlich schwierig. Aber wir merken, dass wenn wir auf verschiedensten Plattformen unterwegs sind, dort uns wirklich Mühe geben, mal einen anderen Ansatz contentmäßig zu fahren, authentisch als Brand-Owner mit der Community zu interagieren, dann zahlt sich das am Ende des Tages aus. Ob es jetzt eine Gamescom ist, wo wir dann eben als Gründer, klar, wir sind noch super klein, aber trotzdem ist man als Gründer da 24/7 und unterhält sich mit den Leuten und wir stehen im Austausch mit unseren Influencern, teilweise auch in einem echt super engen Austausch, dass sie uns auf Messen helfen und haben lange den Kundensupport selbst gemacht. Teilweise ganz am Anfang war man natürlich auch gehypt über die ganzen Instagram-Nachrichten, hat die bis nachts um 1, 2 irgendwie noch beantwortet. Kann man jetzt alles nicht mehr machen, aber ich glaube, dass du hast das Wort Media-Mix benutzt und das ist es, glaube ich. Man muss schon darauf achten, wie sieht der Funnel aus, aber dann am Ende des Tages macht es diese Omnichannel-Strategie.
Mhm. Stichwort Funnel, online, offline. Wir sprechen ja von Produkten, hast du ja selber auch gesagt, die auch ein Stück weit von ihrer Funktionalität, von ihrer Haptik leben. Das muss sich gut anfühlen, das muss gut sitzen. Das ist natürlich auch eine visuelle Thematik, wo ihr euch abhebt. Stichwort Funneling, könnt ihr das auf den jeweiligen Media-Channel zurückführen, was am besten sozusagen dann nachher konvertiert im Shop bei euch? Stichwort ne, Online versus Offline. Gerade bei so einem haptischen Produkt könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch viele Menschen erstmal vorher testen, berühren, fühlen, ne, so eine Tastatur, so einen Anschlag mal haben wollen. Oder sagt ihr, nee, das ist gar nicht so wichtig für uns. Es gibt da andere Wege. Stichwort irgendwie Umtauschthemen oder dergleichen. Wie ihr das Ganze bei euch funnelt? Also gibt es da irgendwo einen Richtwert?
Also wir unsere Produkte gibt es ja nicht in Shops. Wir haben eigentlich nur, bis auf die Messen, die Online-Präsenz. Mhm. Wir haben von Anfang an gesagt, es macht keinen, also man hat natürlich immer das 14-tägige Widerrufsrecht, aber wir haben gesagt, wir behandeln das auch erweitert, weil es ergibt überhaupt keinen Sinn, jemanden dazu zu zwingen, sich die Maus zu kaufen und dann da irgendwie extrem kritisch zu sein, wenn er sie getestet hat, weil wenn es nicht in die Hand passt, passt es nicht in die Hand. Dann heißt es ja nicht, dass der Kunde die Produktqualität nicht gut findet oder die Marke nicht gut findet und nicht wieder kaufen würde, sondern einfach, dass das vielleicht nicht die richtige Shape für ihn war. Mhm. Und ich glaube, das ist an der Stelle was, wo wir sagen, dass wir versuchen da irgendwie im Kundensupport den Kunden auch zu supporten, dass er sein Produkt findet. Und du hast noch zum Funnel gefragt, was war da die Frage?
Ja, die Konvertierung, soweit man die überhaupt zurückführen kann, das wird mich natürlich und wahrscheinlich viele Zuhörer interessieren, weil am Ende des Tages, das ist natürlich so das Herzensthema im E-Commerce. Ne? Jetzt sinngemäß, der Content oder die Werbekampagne generiert X Views, ne? Wie viel Page Impressions landen dann davon eben halt im Shop und wie viel davon konvertieren eigentlich? Kann man das prozentual bei euch runterbrechen?
Schwierig, weil wir natürlich einen hohen Mix haben, weil wir generell super Under-Tracking in den ganzen Ad-Managern haben. Also wir schalten ja auf verschiedensten Plattformen Werbung und ich sag mal, meistens wird ja die Last-Click-Attribution verwendet und dann ist natürlich auf einmal Google der absolute Champion, aber wenn du jetzt den Google Ad-Spend hochschrauben, bleibt es nicht so.
Also man kann es nicht skalieren linear quasi. Also sprich, wenn 100 Euro das bedeuten würden, dann könntest du nicht 1.000 Euro mal 10 nehmen. Ja?
Nee.
Spannend.
Also als Beispiel, die Leute hören von Nifta auf TikTok, sehen da die Ad und dann am Ende des Tages junge Zielgruppe, kaufen vielleicht die Eltern. Dann ist das Tracking schon verloren. Dann googeln sie es vielleicht, weil sie nicht im In-App-Browser bezahlen möchten, googeln sie es vielleicht, dann wird der Verkauf Google attribuiert. Dann haben wir 40% der Verkäufe über Amazon, da ist ein kompletter blinder Fleck, da geht es auch nochmal verloren. Worauf wir zurückgreifen, und das bin ich gerade tatsächlich auch in einer Weiterentwicklung des Konzepts, dass wir mit Post-Purchase-Surveys arbeiten, dass wir die Kunden im Nachgang, also ist im Shop immer, dass wir nochmal erfahren, wo erkennen sie uns eigentlich, und das wollen wir aber auch nochmal erweitern, um da mehr Insights zu bekommen und vielleicht auch ein Feedback, vielleicht auch die Frage, okay, ihr habt jetzt bei uns ein Mauspad gekauft, sind die anderen Produkte für euch auch interessant, bei welchen Marken kauft ihr das sonst so, um da einfach ein bisschen mehr zu erfahren. Weil ansonsten ist man ja heutzutage viel im Blindflug. Ja.
Mhm, total. Und da an der Stelle müssen wir natürlich irgendwie auch nicht nur über die Konsumenten sprechen, sondern auch über den Markt, über andere Marktteilnehmer. Gab es da schon Berührungspunkte bei euch? Habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht? Oder generell, wie schätzt ihr so den Markt und eure Mitbewerber ein?
Gute Frage, weil es sehr vielschichtig ist. Es gibt ja die Großen, die ganz Großen, habe vorhin ja schon zwei Namen genannt, da gibt es noch ein paar andere Namen, sagen, mit denen haben wir uns nie so wirklich verglichen, die haben wir nie als Konkurrent angesehen, weil wir meiner Meinung nach dafür zu klein waren und auch irgendwie einen anderen Weg gehen, sind noch so ein bisschen community-based. Es gibt ein paar ich würde nicht sagen, dass sie auf unserer Größe sind, aber vielleicht wahrgenommen auf unserer Größe, kleinere Brands in Deutschland oder auch in anderen Ländern, wo es gefühlt, je mehr Expertise die haben, desto kollegialer ist der Austausch. Und je mehr wir das Gefühl haben, okay, das ist irgendwie eher so ein, weiß nicht, wie ich es am besten formulieren soll, aber es ist eher so ein E-Commerce-Projekt, als dass da irgendwie dann auch dieser Gaming-Leidenschaft-Charakter hinten dran steckt, desto weniger Austausch ist da, desto mehr wird dann auch irgendwie mal abgekupfert. Also hatten wir auch schon, dass die Designs oder Videoansätze oder so abgekupfert werden. Das ist dann natürlich nicht so toll, aber ich muss sagen, das beachten wir nicht groß. Das ärgert einen, aber wir haben jetzt gerade auf der Gamescom da so super Erfahrungen gemacht mit kleineren Brands, also das sind teilweise Brands von Leuten, die bei den großen Unternehmen gearbeitet haben, dann irgendwie einfach noch sagen, ey, ich möchte meine eigene Mauspad-Brand machen, dann wirklich gute Produkte. Mhm. Da haben wir teilweise auch gleiche Produzenten mit denen und da haben wir gemerkt, ey, wie krass gut dieser Austausch denn eigentlich sein kann und dass man da eigentlich auch vorher, da hatte man irgendwie Scheuklappen auf, weil man dachte, ja, nee, man will mit denen gar nicht irgendwie den Kontakt haben, aber wir haben ja auch schon Leute kennengelernt, mit denen wir jetzt Kooperationen gemacht haben, die in ihrem Unternehmen auch Peripherals verkaufen, wo dann aber gesagt wurde, da fließt das hier von die eine Komponente mit, wir stellen einen Custom Mousepad dazu und dann ist es eine gesamte coole Aktion. Insofern, da muss ich sagen, sind die meisten Touchpoints überraschend positiv. Generell im E-Commerce habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass wenn man mal mit Leuten spricht, da meistens ein super Austausch ist, auch für uns mit Leuten, die wesentlich weiter sind als wir, wird viel geholfen und das hatte ich jetzt bei Gaming Brands auch eigentlich immer das Gefühl.
Gerade als Unternehmer lebt man ja von den Herausforderungen, die ja jeden Tag wieder einen aufs Neue begegnen, in verschiedensten Formen und Varianten. Gab es auf eurem Weg bestimmte Herausforderungen, die ihr meistern musstet, Learnings oder Fuck-Ups, die du teilen möchtest? Oder auch Gassenhauer?
Ja, da gibt es eine Menge. Der Begriff Gassenhauer sagt mir tatsächlich nichts. Was meinst du damit?
Ach, eine gute Geschichte bei einer Flasche Bier abends an der Bar, wenn man mal wieder mit den Kumpels zusammensitzt und in Erinnerung schwelgt. Das würde ich als Gassenhauer bezeichnen.
Also ich fange vielleicht erstmal so mit den Herausforderungen ab. Die Gassenhauer heben wir uns vielleicht auf, wenn wir uns mal wirklich auf dem Bier sehen.
Gerne.
Ich sag mal, es hat ja natürlich herausfordernd angefangen, erstmal den ersten funktionierenden Marketingkanal zu finden. Wir hatten damals dann die Palette Gaming-Mäuse im Hof stehen und Zero Traction im Online-Shop. Mhm. Und ich sag mal, da war es eine riesige Herausforderung, da mal einen Weg zu finden. War natürlich auch super lucky, dass wir da uns auf TikTok wiedergefunden haben. Und von da ausgehend war das dadurch, dass wir auf der einen Seite Unternehmer, auf der anderen Seite auch Content Creator sind, weil wir natürlich als Content Marke gewachsen sind, stehst du da auf den gleichen, vor den gleichen Herausforderungen wie die meisten Content Creator, dass du dann mal irgendwie absolute Content Flauten hast, dass du gleichzeitig dann aber ein Sommerloch als Unternehmer hast, obwohl vielleicht der Content gerade gut funktioniert. Und dann kam, also ich sag mal so, die meisten Herausforderungen sind jetzt rückblickend nicht so groß gewesen. Wenn ich jetzt die aktuellen Herausforderungen betrachte, wirken die natürlich wesentlich größer. Ist immer die Frage, wie man das rückblickend überhaupt bewerten kann. Aber ab einem gewissen Punkt kommen natürlich die ganzen unternehmerischen Herausforderungen auf einen zu, mal irgendwie da eine vernünftige Planung zu machen, vernünftig das ganze Thema Buchhaltung in den Griff zu kriegen. Die Conversion Rate im Shop in den Griff zu kriegen, als Two-Man-Show irgendwie alle Marketing Fronten zu bekämpfen, sei es E-Mail-Marketing oder dann Performance-Marketing, wo wir inzwischen aber auch glücklich mit einer Agency zusammenarbeiten, die uns da unter die Arme greift fürs Media-Buying und auch noch mehr. Und das sind aber alles ständig Herausforderungen, die dann ja auch eine große Tragweite haben. Wenn ich jetzt einen Vertrag mit einer Agentur abschließe, zum damaligen Zeitpunkt vor einem Jahr, wo ich gar nicht weiß, performen jetzt die Ads und dann auf einem Retainer monatlich sitze für ein halbes Jahr, dann ist es natürlich eine Entscheidung, die auch richtig nach hinten losgehen kann. Genau, gleichzeitig kann es natürlich auch eine Entscheidung sein, die richtig nach vorne losgehen kann. Das ist immer dieser Punkt, ja. Fuck-up-mäßig, was bei uns tatsächlich ein bisschen problematisch war. Wir haben riesig profitiert durch Corona, das muss man eigentlich sagen, weil die Leute haben mehr gezockt, haben vielleicht auch ein bisschen mehr konsumiert. Da gab es diese ganze Inflationsthematik noch nicht, als wir gestartet sind. Das hat uns, glaube ich, da auch beflügelt am Anfang. Aber durch die ganzen Lockdowns in Hafen und durch den Suezkanal und so weiter hatten wir echt logistisch immer wieder riesigen Pain. Wo unser erster Vorverkauf jemals irgendwie um 3 Wochen verzögert wurde, obwohl wir die Sachen per Luftfracht geholt haben. Krass. Und man dann als Marke, die noch niemand so wirklich kennt, den Leuten in ein drittes Versand-Update geben muss, dass es leider noch mal eine Woche dauert. Das war auf jeden Fall
man kriegt dann die Breitseite der Konsumenten und kann selber eigentlich gar nichts dafür, ne?
Genau, ja, das ist aber häufig tatsächlich so. Mhm. Und Containerdurchleuchtung, wo dann auch alles irgendwie länger dauert, die wir dann ständig haben, wo wir uns auch fragen, okay, warum ist das jetzt so? Und ich denke, was auch ein Fuck-up ungefähr von Jahr her ist, was aber glücklicherweise passiert ist, dass wir gemerkt haben, okay, das von der Buchhaltung, das klappt nicht mehr. Also wir haben Amazon als Vertriebskanal hinzugefügt und hatten Shopify, LexOffice war eh schon sehr, sehr interessant, das zu da jeden Monat die Buchhaltung zu machen, weil man irgendwie dann eben mit der doppelten Buchführung die Belege allen zuordnen musste. Und das ist bei Shopify, wo du eine Bulk-Auszahlung bekommst und dann aber die einzelnen Rechnungsbelege hast, das ist auf jeden Fall tricky gewesen. Und dann kam Amazon dazu, die dann irgendwie noch verzögert nur auszahlen, sodass es eigentlich unmöglich war, gefühlt. Und das war gut, dass das so ein bisschen implodiert oder explodiert ist, weil wir dann den Schritt gewagt haben zu einem vernünftigen E-Commerce, also zu einem Steuerberater, der auf E-Commerce spezialisiert ist, zu gehen. Der vorher war auch vernünftig, aber eben nicht auf E-Commerce spezialisiert. Und das ist eine riesige Hilfe und hat uns jetzt in vielen anderen Punkten auch geholfen. Und ich merke gerade aktuell, dass wir ein paar andere Bottlenecks haben, gerade was Prozesse angeht, die immer wichtiger werden. Je mehr Leute im Team sind, je mehr Bestellvolumen da ist. Ups,
man hat es nicht. Alles gut, bist du noch da?
Ja. Da ist es aber auch gut. Das ist gut, wenn das mal knallt, solange es jetzt nicht während Black Friday knallt, sondern irgendwie einen Monat vorher, kann man dann nämlich nochmal den Prozess nachziehen und verbessern und dementsprechend, ja.
Ich ziehe da meinen Hut vor. In dieser Phase der Weltwirtschaft, das betrifft ja unser oder Dach genauso, plus Suezkanal und Co. eben halt in deiner Gründung zu stecken, und dann gleichzeitig aber auf der anderen Seite zu wissen, okay, der Bedarf ist eigentlich deutlich gestiegen. Also eigentlich ist die Chance für den Markteintritt da und dann funktioniert das aus bestimmten Gründen nicht. Absoluter Killer. Ich feiere das, was ihr da aufgebaut habt. Und ihr habt absolut vollumfänglich meinen Respekt verdient. Und eigentlich finde ich das toll, was ihr da macht. Für die Zukunft mit dem kleinen Blick in die Glaskugel, du hast jetzt zwar schon gesagt, so Black Friday ist natürlich das E-Commerce-Thema. Da sollte es keine dieser Probleme möglichst geben. Aber gibt es auch darüber hinaus bei euch in eurem Scope, in der Glaskugel oder bestenfalls im Fernglas auch schon Trends, die ihr auf dem Schirm, auf dem Radar habt, wo ihr sagt, da werden wir uns auf jeden Fall noch genauer mit beschäftigen?
Also Trend ist da jetzt der falsche Begriff. Was für uns immer relevanter wird, wird das Thema Influencer-Marketing mit größeren Influencern, weil wir da ewig das Budget nicht für hatten und jetzt halt langsamer anfangen, Angebote einzuholen, da merken wir wieder, okay, wir haben es vielleicht noch nicht ganz das Budget oder
sind die vielleicht teuer geworden, gerade im Gaming.
Genau, ja, übel. Das kombiniert damit, dass wir inzwischen Mauspads individualisieren. Wir haben Anfang des Jahres da den Schritt gewagt zu sagen, okay, wir holen uns jetzt einfach mal die eine Maschine, eine Hitzepresse und einen Drucker dafür, dass wir bei uns customizen können. Es hat viele Vorteile, viele Kunden haben sich's gewünscht, macht aber natürlich auch so ein Influencer-Angebot extrem sexy, wenn wir einfach sagen können, ey, hier, dein Mauspads individualisiert für dich. Also bringt einfach gefühlt viele Vorteile, wenn wir da es schnell agieren können. Mauspads sind unser Hauptprodukt aktuell und wenn wir da die Möglichkeit haben, dass wir die individualisieren können, dann ist es auf jeden Fall eine coole Möglichkeit für uns gewesen und im Zuge dessen wird da wahrscheinlich irgendwie im nächsten Jahr auch noch was passieren, weil wir immer mehr B2B-Angebote haben, immer mehr Teams, wo wir coole Sachen gemeinsam machen können und vielleicht können wir es aufs ein oder andere Produkt noch erweitern, aber was uns bei uns generell der Fall ist, dass wir unsere Produktpalette halt immer verbreitern. Ich hatte jetzt von Headsets gesprochen. Wir haben bei den Tastaturen ja mit den kleinen Layouts gestartet. Es wurde immer gesagt, ja, bringt die kleinen Layouts. Jetzt werden wir auch ein 100% Keyboard bringen und ich sag's mal so, aus E-Commerce-Sicht, ich würde sagen, ich bin bei uns der mehr das E-Commerce macht. Alex ist noch tiefer in den Produkten drin. Aus der E-Commerce-Sicht, das ist halt mega. Wenn wir dann die Sachen Customer Lifetime Value vernünftig angehen können, Customer Retention. Da passieren natürlich coole Dinge und da habe ich da auch immer, da habe ich immer schon leuchtende Augen, wenn es darum geht, neue Produkte vermarkten zu dürfen, weil das ist, was dann natürlich auch großen Spaß macht, da ein Produkt zu launchen, das Feedback von der Community zu bekommen, die ganze Aktion drumherum zu launchen. Gleichzeitig merken wir, dass wir natürlich aber auch als Team wachsen, da Unterstützung brauchen und das, genau. Also der Blick in die Glaskugel ist natürlich immer schwierig. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns für nächstes Jahr das riesige Ziel der europäische Markt oder so stecken, sondern wir haben Produktentwicklungen, die ongoing sind. Wir haben ein paar Projekte, die ein bisschen mehr long-term sind, an denen wir arbeiten, wo wir auch sagen, das kann einfach seine Zeit haben. Das wird dann umgesetzt, wenn es klappt, weil wir davon jetzt nicht 100% abhängig sind. Es kann ein cooler Hebel sein, aber es ist ein guter Hebel, wenn das Timing richtig ist und wenn das Produkt reif ist. Und da freuen wir uns dann natürlich aber umso mehr drauf, wenn es klappt.
Absolut, und alle Daumen sind dafür gedrückt. Ich glaube, ihr steht dann noch ganz am Anfang eurer Journey. Ich finde es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz dieses vollen und vielschichtigen Tages. Du hast von so vielen Disziplinen gesprochen, die man als Unternehmer da mitbringen muss, um ein solches E-Commerce-Unternehmen in dieser Branche aufzubauen. Das verdient den Respekt. Ich habe zum Abschluss aber noch eine ganz individuelle und persönliche Frage, die gar nichts mehr mit unserem B2B-Podcast zu tun hat. Nämlich, in welchem Spiel trifft man dich denn dann an? Kommst du überhaupt noch zum Spielen?
Die zweite Frage ist fast die bessere.
Eigentlich wollte ich sie gar nicht stellen, weil ich schon die Antwort kenne.
Also, wenn man mich antrifft, wenn du, ich formuliere vielleicht deine Frage mal so um, da bin ich mal so frei. Wenn ich jetzt eine Woche komplett frei hätte, dann würde ich wahrscheinlich WoW spielen. Spiele ich nur nicht, weil es quasi wie so ein zweiter Minijob ist, bis man mal spielen kann, bis man sich da komplett ausgerüstet hat, ist das immer ein ewiger Grind. Den kann ich nicht investieren, aber wir machen ab und zu mal nach der Arbeit eine Runde Valorant. Mit dem Valorant Squad schielen wir gerade auch schon alle auf CS2, das ist ja jetzt gerade released.
Da planen wir schon gepolished werden.
Genau. Und ich habe jetzt ein paar Mal ein bisschen Community-Streaming betrieben, da war auch mal Ark oder so dabei, also eher sowas. Aber wenn du mich jetzt fragst, was dann wäre es auf jeden Fall WoW, wenn ich jetzt mich eher aussuchen dürfte.
Sehr schön, dann hoffen wir, dass wir dich in Durotar oder Orgrimmar oder wo auch immer in Story irgendwann nochmal wiederfinden und für den Moment aber erstmal ganz, ganz großes Dankeschön für all die spannenden Einblicke, für euer Wachstum und eure Strategie dahinter. Ich finde es großartig, auch nochmal aus Sicht einer Brand diese Insights eben halt auch gespiegelt zu bekommen, auch in einer Zielgruppe, die jetzt wahnsinnig begehrt ist, aber wo auch viele ein Fragezeichen über dem Kopf haben, wie man mit denen umgeht. Ich hoffe, dass das eine oder andere auch für unsere Zuhörer mit dabei war und man sich das rausnehmen konnte. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall einige Key Takeaways mitnehmen können und möchte mich an der Stelle bei dir für deine Zeit bedanken. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich bin natürlich sehr gespannt, wenn ihr das ein oder andere Mal dann in Zukunft auch bei mir im Stream oder sonst wo aufploppt. Und dann werde ich an unser Gespräch denken und dich wahrscheinlich auch nochmal anpingen.
Super, vielen Dank für deine Einladung.
Sehr gerne. Christoph, mach's gut und ihr Zuhörer da draußen, bleibt gesund und vor allen Dingen jung. In diesem Sinne, bis bald.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen. We'll be right back.